Herzlich willkommen beim Radio Artikan Podcast. Ich bin Nico.
Ich bin Eva.
Und ich bin Balaj. Eine Studie über den sexuellen Missbrauch in den evangelischen Kirchen in Deutschland ist vor kurzem erschienen. Habt ihr sicher alle mitbekommen. Das war in allen Medien. Dort wurden alle katholischen Muster wiederholt. Also Vertuschung war da. Die Unterlagen, die versprochen wurden, wurden nicht herausgegeben. Und letztendlich ist eine ähnliche Größenordnung mit einem großen Dunkelfeld rausgekommen. Also offensichtlich ist die evangelische Kirche oder sind die evangelischen Kirchen in Deutschland in diesen Punkten gar nicht anders als die römisch-katholische Kirche. Täterschutz und Imageschutz für die Institution waren auch da wichtiger als die Opfer und das Vermeiden weiterer Taten. Das, was in Deutschland war, werden unsere KollegInnen von den deutschen Podcasts sicher gut aufarbeiten. Hier wollen wir ein bisschen die österreichische Situation behandeln und hier ist das wie üblich etwas anders. Die evangelische Kirche hierzulande will keine systematische Aufarbeitung beginnen. Das ist ja unser Dauervorwurf auch an die katholische Kirche, wobei das natürlich eigentlich die Aufgabe der Republik Österreich wäre, dass sie da in allen Religionsgesellschaften nach einem gemeinsamen ordentlichen Prozess diese Aufarbeitung macht. Und zwar absolut, bevor die Unterlagen im Vatikan verschwinden, wie es ja die römisch-katholische Kirche schon definiert hat. Es gab aber natürlich einiges an Meldungen zu diesem Thema, wie es die österreichische evangelische Kirche oder evangelischen Kirchen, es sind ja mehrere, machen. Sie hätten angeblich schon 2011 ein System für den Schutz vor sexuellem Missbrauch und Meldestellen aufgebaut. Und sie arbeiten mit einer sogenannten Opferschutzorganisation zusammen, die heißt der Weiße Ring. Der Weiße Ring hat einige personelle Überschneidungen mit der sogenannten unabhängigen Opferschutzanwaltschaft der katholischen Kirche. Ob das jetzt ein Qualitätskriterium ist, das sei dahingestellt. In ORF Religion aktuell, am 1. Februar, war eben ein Beitrag über die Situation und da hätte laut evangelischer Kirche der Weiße Ring 220 Fälle bearbeitet, die von Beschimpfung bis hin zur sexualisierten Gewalt gehen. Der Verein ist ja, so wie die unabhängige Opferschutzanwaltschaft, nicht verpflichtet, irgendwelche Statistiken zu publizieren. Also wissen wir letztendlich von denen noch weniger als von der katholischen Kirche und ihrer scheinunabhängigen Opferschutzkommission. Also auch ein super System, damit nicht zu viel in die Öffentlichkeit kommt. Wäre jetzt diese deutsche Ausarbeitung nicht so in den Medien gewesen, hätten wir auch nicht gehört, dass der Weiße Ring 220 Fälle für die evangelischen Kirchen bearbeitet hat. In Österreich gibt es so größenordnungsmäßig 20 mal so viele Menschen, die der katholischen Kirche zugeordnet sind, wie es evangelische gibt. Das heißt, 220 Fälle in den evangelischen Kirchen, das bedeutet etwa 4400 katholische Fälle. Und dort sind wir ja laut Statistiken der katholischen Kirche noch nicht. Also das kann entweder bedeuten, dass die evangelischen Kirchen in Österreich anteilig noch anfälliger für Kindesmissbrauch waren oder dass bei der römisch-katholischen Kirche noch vieles nicht gemeldet und bearbeitet ist. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat am 26. Jänner übrigens die Staaten aufgefordert, dass sie alle die Aufarbeitung der früheren Missbrauchsfälle angehen sollten, wie es die Schweiz als Vorbild gemacht hat. Das ist eigentlich ein wichtiges Thema, ein interessantes Thema. Eine wichtige internationale Organisation spricht sich für etwas aus, was selbstverständlich sein sollte, was wir ja auch länger schon sagen, aber diese Organisation hat halt mehr Gewicht. Und wo findet man diese Meldung? Man findet diese Meldung ausschließlich beim humanistischen Pressedienst. ORF Religion aktuell oder ORF Religion, die Webseite, die haben darüber nicht berichtet, ist wohl nicht so wichtig wie die Meldung Platz 11 für Österreich bei der Priesterfußball-EM. Also einerseits Gratulation, aber vielleicht hätte man das mit dem Europarat auch dingen können, hat ja eine gewisse Relevanz. Der Europarat hat nichts mit dem Europaparlament zu tun, also von der EU. Sondern das ist die erste große europäische internationale Einrichtung. Die wurde schon 1949 gegründet und 46 Länder gehören zum Europarat. Zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gehört da auch dazu. Also ja, das ist eine sehr wichtige Organisation und die sagt, die Staaten sollen bitte diese Missbrauchsfälle aufarbeiten. Aber solange unsere Qualitätsmedien andere Meldungen bevorzugen und nicht diese, wird der gesellschaftliche Druck dafür halt auch nicht da sein. Somit springen wir als Radio Vatikan Podcast ein, um das in die Öffentlichkeit zu tragen.
Ja, das ist unsere Aufgabe hier, für diese Öffentlichkeit auch zu sorgen und Öffentlichkeit für die Themen herzustellen.
Ja. Das Ganze zeigt natürlich, dass es doch nicht der Didaszölibat ist, dass es doch nicht nur diese hierarchische, streng geordnete katholische Organisationsform ist, sondern dass es wirklich an Strukturen, die sozusagen konfessionsübergreifend sind, scheitern kann. Also, dass der Pfarrer, der Priester, der Pastor, wie immer man seine Funktion nennen will, je nach Konfession, das ist halt einfach die Person, die man jahrelang nicht kritisieren durfte. Im Zweifelsfall hat das Kind, das darüber berichtet hat, dass der Pfarrer es vielleicht ausgezogen hat, die Ohrfeige kassiert, vor die Eltern nachfragen, weil das kann man ja einem Mann Gottes nicht vorwerfen. Und das sind wirklich wichtige Muster, vielleicht sogar wichtigere, wie wir sehen an den Statistiken, als jetzt Zölibat. In Wirklichkeit kann in Österreich jeder katholische Priester eine Freundin haben oder einen Freund, wenn sie es nicht allzu offensichtlich betreiben und werden in Ruhe gelassen. Es ist ja ein Mangelberuf, wie wir immer wieder hören. Also die Kirche wird nicht zu scharf dagegen vorgehen. Aber ja, die sozialen Muster, nämlich die Nichtkritisierbarkeit von Religionsgesellschaften, die wir ja auch immer noch in den Medien sehen mit dieser Beißhemmung, diese organisatorischen Aspekte und natürlich das Zusammenhalten der Organisation, die Wichtigkeit des Images, des Öffentlichkeitsbildes der Organisation, das sind halt die Faktoren, die Kindesmissbrauch im religiösen Umfeld, aber natürlich auch anderswo begünstigen.
Unser nächstes Thema ist selbstbestimmtes Sterben und ob es Grundrechtsverletzungen in kirchlichen Heimen gibt. Seit 2023 ist es in Österreich ja möglich, assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen. Davor musste die Österreichische Gesellschaft für humanes Lebensende bis zum Verfassungsgerichtshof gehen, um feststellen zu lassen, dass diese Entscheidung über den eigenen Tod ein Grundrecht ist. Also das allein ist schon eine sehr aufwendige Sache gewesen, um ein selbstbestimmtes Leben und Sterben zu gewährleisten. Leider ist es jetzt so, dass die Volksanwaltschaft sich einschalten musste, weil Betreiber von mehreren Pflegeheimen ihren Bewohnerinnen per Hausordnung verboten hat, den assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen. Und das ist eine Grundrechtsverletzung. Die Betreiber haben Verträge. Wenn man da das Kleingedruckte nicht genau liest, dann steht das drinnen, dass man eben gar keine Sterbehilfeorganisation oder so kontaktieren darf. Und auch das ist wieder eine Grundrechtsverletzung. Auch die Mitarbeiterinnen werden dahingehend instruiert, dass sie den Bewohnern dieser Heime gar keine Informationen geben dürfen. Und wenn sie ihnen die geben dürfen, dann ist es meist schon zu spät. Also die Bewohnerinnen in diesen Pflegeheimen werden einfach zu Tode gepflegt. Ja, das Problem ist, dass es eine Marktverzerrung ist, wenn man diese Sachen, die in diesen kirchlichen Pflegeheimen oder überhaupt kirchlichen Institutionen nicht offengelegt werden. Das sind Nachteile in Spitälern, in Altersheimen, auch in Schulen und Kindergärten gibt es diese Nachteile und Grundrechtsverletzungen, die verschiedenste Auswirkungen haben können. Wie gesagt, steht alles immer im Kleingedruckten und die Leute werden bei Verträgen, wenn sie in das Altersheim gehen oder im Spital, gar nicht über diese Dinge informiert. Mhm. In Ungarn, haben wir gehört, gibt es eine ähnliche Situation, aber da ist der Balasch unser Experte dafür.
Ja, ich kann es zumindest lesen. Also der Auslöser dort ist ein junger Verfassungsjurist, also um die 30, wirklich noch jung. Und bei ihm wurde eine Krankheit festgestellt, durch die er jetzt innerhalb weniger Monate seine Bewegungsfähigkeit verloren hat, beziehungsweise weiter verliert. Und er ist, nachdem das ja in Ungarn nicht möglich ist, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen und würdig und selbstverständlich aus dem Leben zu scheiden, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen und hat dort eben eine Eingabe, die eben Ungarn dazu verpflichten soll, das zu ermöglichen. Er könnte natürlich auch in die Schweiz fahren. Dort gibt es Vereine, die dieses Sterben in Würde ermöglichen. Aber er ist ja selber Verfassungsjurist, also er ist vom Fach und er hat gesagt, ja, damit hilft er mehr Menschen, auch auf Kosten seiner eigenen Tätigkeit und seines eigenen Aufwandes. Und mittlerweile fällt es ihm wirklich nicht mehr leicht, solche Dinge noch aktiv zu machen. Die ungarische Regierung ist aber dagegen, hat auch eine Gegenposition vertreten in der Verhandlung beim EGMR und ist da eigentlich d'accord mit den Kirchen, die nicht überraschend dieselben Argumente vorgebracht haben wie in Österreich. Also offensichtlich wird man diese Diskussion in jedem einzelnen Staat nochmal führen müssen. Dieselben dummen Argumente, dass der Mensch über Anfang und Ende seines Lebens nicht selbst verfügt, weil das Gott verfügen kann, etc. Diese Dinge hört man jetzt eben auch in Ungarn in der Diskussion. Es ist halt so, dass dort der oberste Gerichtshof aktuell von Orbáns Leuten besetzt ist und wahrscheinlich nicht so bald eine Entscheidung treffen wird, die das selbstbestimmte Sterben ermöglicht und ob irgendeine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Ungarn derzeit beachtet wird oder solange diese Regierung noch an der Macht ist, beachtet wird, ist auch in Frage zu stellen. Und falls doch, falls sie nominell das Recht einführen müssen, haben sie mit Österreich eine schöne Vorlage, wie man es in der Praxis möglichst schwierig machen kann, den Leuten dieses Recht auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen.
Ja, da möchte ich gleich einen Bogen schlagen von den Gesetzen, die du gerade auch angesprochen hast. Es ist unheimlich interessant zu schauen, gegen welche Gesetze die Kirche immer Sturm läuft. Es sind nämlich genau die Gesetze, die den Menschen mehr Selbstbestimmung und mehr Freiheiten zubilligen. Angefangen bei der Religionsfreiheit, über das Wahlrecht und die Gleichberechtigung der Frau, das Scheidungsrecht, Fristenlösung, Öffnung der Ehe für alle und jetzt eben auch das Sterbehilfegesetz. Es sind lauter Gesetze, die den Menschen mehr Freiheiten zubilligen. Und das ist der Kirche ein Dorn im Auge. Man sollte sich fragen, warum das so ist. Warum laufen sie nicht Sturm gegen ein Gesetz oder setzen sich dafür ein, dass die Reichensteuer zum Beispiel kommt oder so? Nein, es geht immer darum, den Menschen es so schwer wie möglich zu machen, ihre Freiheit oder ihre Selbstbestimmung auszuüben.
Ja, sehr beim Fasten. Da soll man die innere Freiheit mit Fasten.
Ja, wenn sich die genau, Einschränkungen genau. Mit Fasten.
Ja. Ja, genau.
Aber wie du richtig sagst, Eva, die Gesetze, die hier bekämpft werden, die kann man schon auf einen gemeinsamen Nenner bringen, den ich vielleicht nochmal herausstreiche, obwohl er eh offensichtlich ist. Nämlich, es handelt sich tatsächlich um Dinge, die in den höchstpersönlichen Lebensbereich eingreifen, Abtreibung, genau. Selbstbestimmtes Sterben etc. Also die Religionsgesellschaften, nicht nur die katholische Kirche, fuschen ja gern in der individuellen Selbstbestimmung herum und alles, was gesellschaftlich darüber gelagert ist, wird auch gerne kommentiert, aber nicht mit dem gleichen Eifer betrieben, egal ob befürwortet oder bekämpft, wie Dinge, die die eigene Lebensführung ausmachen oder das Ableben in dem Fall.
Ja, es ist aber auch logisch. Weil je mehr Freiheiten und soziale Sicherheiten der Staat gewährleistet, desto weniger brauchen die Menschen die Kirche. Mhm. Und desto höher sind die Austrittszahlen. Und genau das ist der Grund, warum sie so gegen die individuelle Freiheit des einzelnen Menschen dagegen arbeiten.
Mhm. Ja, ich würde da vielleicht noch ergänzen, wir sollten alle mit offenen Augen durchs Leben gehen. Leider sind Grundrechte für viele Menschen nur dann wichtig, wenn sie dann brauchen. Aber wir sollten im Alltag drauf schauen, dass wir unsere Grundrechte eben nicht mit einer Unterschrift vergeben. Wir sollten Verträge durchlesen, wir sollten uns die Bedingungen anschauen, auch wenn es uns jetzt nicht betrifft. In 3 Jahren könnte es uns betreffen. Alles, was in unsere Grundrechte, in unsere Selbstbestimmungsrechte eingreift, ob es die Anmeldung des Kindes vom Religionsunterricht ist, der zufällig zum Schulverweis führt in der guten Schule in der Gegend. Gegen solche Dinge muss man protestieren, weil Grundrechte jeden Tag wichtig sind, nicht nur dann, wenn sie einem gerade weggenommen werden. Dann ist nämlich zu spät.
Ja, und bei diesen Gesetzen ist es ja auch so, es ist eine Entscheidungsmöglichkeit, weil es wird niemand gezwungen, einen gleichgeschlechtlichen Partner zu heiraten. Es wird auch niemand gezwungen, sich scheiden zu lassen. Also ich verstehe nicht, warum die Kirche da dagegen Sturm läuft. Ne? Also es muss einfach die Freiheit sein, die die Kirche so sehr stört.
Das ist aber der Anspruch von solchen totalitären Religionen, also solchen, die keine anderen Glaubenssysteme, die wenn sie akzeptieren können. Sie müssen der gesamten Gesellschaft vorschreiben, was die darf und nicht darf. Es wäre einfach zu sagen, wer keinen Schwangerschaftsabbruch will und wer kein selbstbestimmtes Sterben will, soll das nicht in Anspruch nehmen. Aber darum geht es Ihnen nicht. Sie müssen es anderen untersagen.
Ja, genau. Genau das ist es.
Wir haben ja in diesem Podcast Themen, die immer wiederkehren, weil sie auch in der Gesellschaft und in der Politik immer wieder kommen mit schöner Regelmäßigkeit. Eines davon ist das Schächten, nämlich das rituelle, religiöse Schächten. Und dazu muss man mal die ungefähre Gesetzeslage kennen, wie sie sich über Europa verteilt stattfindet. Also prinzipiell ist Schächten oder die rituelle Tötung oder rituelle Schlachtung in dem Fall nicht erlaubt, nämlich nicht erlaubt, wenn keine Betäubung passiert. Und dann gibt es sehr oft Ausnahmen in manchen Ländern für religiös durchgeführte rituelle Schächtungen, bei denen auch ohne Betäubung getötet werden darf. Jetzt will ich überhaupt gar nicht auf die Feinheiten dieses Tötungsprozesses eingehen, weil ich darin auch gar kein Experte bin und weil ich auch nicht auf Nebengleise führen will, wie das dann die Religionsgesellschaften dann selbst tun, sondern ich will auf den prinzipiellen Auseinanderfall hinweisen, dass es allgemeingültige Gesetze gibt, für die dann für manche Religionsgesellschaften, und das ist auch das Besondere daran, eben nur für manche Religionsgesellschaften und nicht wegen dem religiösen Hintergrund an sich Ausnahmebestimmungen gemacht werden. Also ganz konkret in Österreich ist es so, dass das betäubungslose Schächten verboten ist, aber für die Herstellung von Fleisch, das halal oder koscher ist, also nach islamischen oder jüdischen Gesetzen hergestellt wird, dieses Schächten ohne Betäubung erlaubt es auch. Prinzipiell steht das mal so in den Gesetzen. Allerdings behaupten die Religionsgesellschaften in Österreich sehr gerne, dass das in der Praxis ohnehin nicht zur Anwendung kommt, weil die Schnitte so und so ausgeführt werden und weil im Prozess dann doch noch eine Betäubung stattfindet und so weiter. Aber wie gesagt, diese Ausflüchte und Ausreden möchte ich eigentlich aussparen, weil das eine sehr beliebte Taktik ist von Religionsgesellschaften, sich dann im Detail der Sache zu verlieren und den prinzipiellen Ansatz auszublenden, weil darum geht's nicht. Worum geht's ganz konkret? Der Anlass, warum wir jetzt darüber sprechen, ist der, dass der EGMR, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, den wir in dieser Folge schon einmal erwähnt haben, der nicht Teil der Europäischen Union ist, sondern ein paneuropäisches Instrument, der billigt das Verbot von Schächtung ohne Betäubung in Belgien. In Belgien gab es nämlich auch diese Ausnahmebestimmung, dass manche Religionsgesellschaften betäubungslos schächten durften. Das wurde rückgängig gemacht, ist bekämpft worden und vor dem EGMR gelandet. Aber der sagt, nein, diese Bestimmungen zum Tierwohl, soweit man eben von Tierwohl beim Töten sprechen kann, die sind kein Widerspruch zur Religionsfreiheit. Und das ist schon aus meiner Sicht eine sehr fast schon ungewöhnliche Entscheidung des EGMR, der sich sehr oft auf die Seite der Religionsgesellschaften gestellt hat in der Vergangenheit bei anderen Urteilen.
Auf die Seite der Pastafari.
Ja, genau. Also bei den Pastafaris, ja, da hat er sich auf die Seite der etablierten großen Kirchen und Religionsgesellschaften gestellt und den Mitbewerb der Pastafaris unterbunden und in irgendeiner Form behauptet, das sei keine ernst gemeinte Religion. Aber dem muss man entschieden entgegentreten, dieser Haltung des EGMR. Bemerkenswert finde ich an dieser Gesetzgebung, dass die praktische Durchführbarkeit mir sich nicht ganz erschließt. Also wenn nur Muslime und Juden nach diesen religiösen Vorschriften töten dürfen, dann muss in irgendeiner Art und Weise ja auch festgestellt werden, dass nur Mitglieder dieser Religionsgesellschaften auch daran beteiligt sind. Meines Wissens gibt es aber keine Kontrollinstanz, die das in irgendeiner Weise auch kontrollieren darf. Auch dieser fast schon Zwang, sein religiöses Bekenntnis in dem Prozess offenzulegen, ist ein wenig bizarr. Gleichzeitig ist das auch allen anderen Menschen, die gern Fleisch verzehren, gegenüber ja unfair, wenn nur für spezielle Religionen Ausnahmen gemacht werden. Jetzt könnte ja ein Christ, ein Pastafari oder ein Atheist daherkommen und sagen, er würde auch gern Fleisch verzehren, das nach Richtlinien für Koscher oder Halal getötet wurde. Und obwohl es dann der gleiche Prozess wäre, wäre es vom Gesetzgeber her nicht erlaubt, das so zu machen. Also auch da geht die Religionsfreiheit nicht oder die Gewissensfreiheit nicht so weit, dass jemand, der in gleicher Art und Weise nach seinem Gewissen handelt würde, auch tatsächlich vor dem Gesetz gleich behandelt wird. Trotzdem ist es in Österreich noch nicht gelungen, diese Ausnahmebestimmungen zu Fall zu bringen. Das liegt vielleicht auch daran, dass es in erster Linie immer die FPÖ ist, die dieses Verbot erwirken will, die wahrscheinlich auch neben dem Tierwohlen noch andere politische Motivationen hat, so ein Verbot herbeizuführen.
In der Sache haben Sie recht, aber so wie Sie es halt präsentieren, ist die Agenda relativ offensichtlich.
In vielen Fällen ja, speziell wenn man im Parlament in den Ausschüssen sitzt und sich das anhört, mit welcher Heuchelei da von Tierwohl gesprochen wird. Dass man sonst bei anderen Dingen, wo es um Tierwohl geht, so nicht im Auge hat.
Oder Menschenwohl.
Oder Menschenwohl.
Aber du hast jetzt gesagt, das wurde im Europäischen Gerichtshof festgestellt, oder?
Genau, ja. Im EGMR, aber der hat das nur für Belgien festgestellt.
Ah, nur für Belgien, das heißt in Österreich?
Es wurde dort halt auch nur festgestellt. Ein Land darf so ein Gesetz haben. Es hat nicht gesagt, alle Länder müssen das jetzt untersagen oder erlauben, sondern wenn Belgien dieses Gesetz demokratisch beschlossen hat, dann ist das Gesetz okay und man kann das nicht mit dem Verweis auf die Religionsfreiheit bekämpfen.
Es ist nur insofern interessant oder hilfreich in der Sache oder schädlich in der Sache, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet, dass wenn in Österreich ähnliche Klagen und Bestrebungen geführt werden, dann wird der EGMR in der Sache wohl nicht anders entscheiden. Mhm. Also es ist schon ein Präzedenzfall geschaffen worden, der wahrscheinlich Urteile oder Gesetzgebungen in diese Richtung eher befördern wird.
Ja. Mich erinnert es irgendwie an das Gesetz der Beschneidung. Mhm. Auch da werden für gewisse Religionen Freiheiten zugebilligt, die sehr zweifelhaft sind.
Die übrigens nur für männliche Kinder gelten, weil die Eltern werden sehr wohl bestraft,
ja, genau,
wenn nach einem Auslandsaufenthalt ein Mädchen beschnitten ist.
Zu Recht.
Natürlich kann man darüber diskutieren, wie schwerwiegend das ist und so weiter. Zu Recht, absolut. Also wir wollen das absolut nicht gleichsetzen oder sagen, dass das nicht so relevant ist, was da jungen Frauen angetan wird und Mädchen. Wir sind halt der Meinung, man sollte vielleicht auch die Buben davor schützen. Also in Israel gibt es eine große Bewegung, die meint, man kann jüdisch sein, ohne die Buben als Babys zu beschneiden und ihnen die Wahl zu lassen. Ja, natürlich, die Bibel sagt, es muss am 8. Tag passieren, aber die Bibel sagt halt auch ungefähr an derselben Stelle, also wirklich in der Nähe, man darf nicht Kleidung aus unterschiedlichen Fasertypen gleichzeitig tragen. Also je nachdem, heutzutage definieren sich Religionen darüber oder ihr Verhältnis gegenüber der Gesellschaft darüber, was sie ignorieren von ihren heiligen Schriften. Ich habe auch keine Steinigung von Ehebrecherinnen in Israel in letzter Zeit gehört.
Zum Glück.
Es wird das Elternrecht über das Menschenrecht der körperlichen Unversehrtheit gestellt. Mhm. Und das, finde ich, ist ein Skandal.
Mhm. Da hast du vollkommen recht.
Ja genau, also Eva, du hast das wunderbar zusammengefasst. Da wird eigentlich die Pflicht der Eltern zur Erziehung ihrer Kinder über das Kindeswohl und die körperliche Unversehrtheit der Körper der Kinder gestellt. Und das ist natürlich ein massives Unrecht. Zudem habe ich auch schon einiges geschrieben. Da gab es vor über 10 Jahren auch schon massive Diskussionen, auch in Österreich darüber. Und ich werde mal eine Passage aus meinem Buch, in dem ich das auch verarbeitet habe, herauskramen und auf meinem Blog zur Verfügung stellen, dann können wir das in den Shownotes verlinken.
Sehr gut.
Es war vor kurzem Valentinstag und die coole, fetzige, junge Kirche Vorarlberg hat zum Single-Gottesdienst eingeladen. Junge Kirche klingt vielleicht wie ein neues Bekenntnis, aber natürlich ist das die römisch-katholische Kirche in Vorarlberg. Das ist genau die Kirche, die vor kurzem in die Welt hinaus posaunt hat, was sie von sogenannten irregulären Beziehungen hält. Also Single-Treffen, Single-Gottesdienst, ja, aber bitte kein Sex vor der Ehe, wenn man sich dort kennenlernt. Bitte brav Händchen halten, bis man verheiratet ist. Ich glaube nicht, dass diejenigen, die dorthin gehen und sich eine Partnerin, einen Partner wünschen und dort treffen, sich das wirklich so vorstellen. Aber gut, Zitat aus der Ankündigung. Amor und Jugendseelsorger Fabian Jochum zeigt, was er kann. Seine Trefferquote kann sich sehen lassen. Nach 4 Single-Gottesdiensten gibt es bereits einige glückliche Pärchen. Ich weiß nicht, ob mit seiner Trefferquote Amor oder der Jugendseelsorge gemeint ist, aber dass ein katholischer Seelsorger das erste Gebot ignoriert und direkt auf einen Gott der römischen Mythologie verweist oder sich mit ihm gleichsetzt, keine Ahnung, das kann man so oder so verstehen. Das ist ein bisschen seltsam auf jeden Fall, aber ja, bei dieser coolen, lauernden, jungen Spaßkirche muss man das alles nicht so eng sehen. Es gibt tatsächlich mehr Angebote, also wenn ihr jetzt denkt, boah, das wäre genau für mich gewesen, aber ich habe es leider am Valentinstag, Valentinmittwoch verpasst, müsst ihr nicht ein Jahr warten. Es gibt nämlich rein christliche Dating-Plattformen. Auf diesen Plattformen kann man sich wie auf einer normalen Plattform anmelden und dann natürlich strikt in der Kategorie Mann sucht Frau oder Frau sucht Mann sich einordnen. Man sieht ja wieder die innere Freiheit, die da an den Tag gelegt wird, gegenüber anderen Plattformen, wo auch Mann sucht Mann und Frau sucht Frau möglich sind. Aber ja, da kann man eben eine Partnerin, einen Partner vom anderen Geschlecht suchen, um dann wahrscheinlich zusammen zu beten und darauf zu warten, dass man überstürzt geheiratet hat, um endlich Sex haben zu dürfen. Also für diese Zielgruppe durchaus ein schönes Angebot. Ich habe geschaut auf himmlischplaudern.de, eine schöne Anzeige gesehen, eine Frau in Baden-Württemberg, 1,5 Meter groß, 0 Kilo, anscheinend eine Pflichtangabe, die nicht ausgefüllt ist. Oder vielleicht ist das nur ihr Heiliger Geist. Evangelisch-freikirchlich, ihre Selbstbeschreibung, hi, ich bin, Name, ich bin neuer hier, haha. Dann war ich eigentlich schon halb verliebt. Und so ähnlich dieser Mann, Glaubensrichtung, ich bin Christ, in Nürnberg, sein Slogan, mich muss man erleben. Also es gibt ein Angebot, es gibt Nachfrage, vielleicht nicht für unsere HörerInnen, aber wie gesagt, liebe christliche Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr das noch nicht kennt, ihr müsst nicht nach Vorarlberg zum Jugendgottesdienst, zum Single-Gottesdienst, um euch vom Amor-Jugendseelsorger trauen oder nicht trauen, sondern verkuppeln zu lassen. Es geht auch online.
Viel Spaß dabei.
Ja, vielleicht haben die Single mit Singen verwechselt. Ich glaube, das war ein Tippfehler.
Ja, wenn er schon 4 Single-Gottesdienste gemacht hat, irgendwer wird ihm schon gesagt haben. Und Amor ist auch relativ eindeutig zugeordnet. Ich glaube, der weiß schon, was er tut. Er hat nur diese neue Segensvorschrift über die irregulären Paare vielleicht nicht so genau ernst genommen. Aber das passiert.
Ja,
auch Christen sind nur Menschen.
Und die Segnung darf ja immerhin 10 Sekunden dauern.
Stimmt. Muss sich aber auf die Person und nicht auf die Paarbeziehung beziehen, weil das geht ja nicht.
Richtig.
Wir sind ja irregulär.
Nein, geht gar nicht. Ja.
Mit dieser schönen Geschichte endet die heutige Folge des Radio Artikan Podcast. Wir freuen uns auf Feedback, zum Beispiel in der Signalgruppe oder auch per E-Mail. Da hat uns ein sehr netter Zuhörer geschrieben, dass er mit Hilfe des Podcasts besser in der Lage ist, seine langjährige katholische Traumatisierung zu verarbeiten. Also weiter so. Danke fürs Feedback, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 2 kurze Ankündigungen habe ich noch. Am 8. April gibt es ein Radio Artikan Podcast-Treffen in Wien. Aus heutiger Sicht wir 3 und wer noch kommen möchte, bitte meldet euch in der Signalgruppe oder im Chat zur Folge oder per E-Mail. Details gibt es dann auch dort. Und am 25. April trage ich beim Humanistischen Café auch in Wien über die Entwicklung der Zahlen der Konfessionsfreien vor. Den Termin verlinken wir in den Shownotes.
Danke auch und empfehlt uns weiter.
Bis bald. Tschüss.